Heute mit einem Update vom Future of Festivals-Macher Robert Stolt.
Dieses Jahr sind über 50 neue Festivals entstanden. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind alles halt junge Leute, die sich zusammentun und sagen, hey, wir haben ja die Auflage, bis zu 1000 können wir halt machen. Kriegen wir hin, klar.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Robert Stolt erneut im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Robert war bereits in Folge 66 zu Gast. Er ist ja Gründer der Festivalberatung Fuchs und Hirsch und darüber hinaus Initiator der Messe Future of Festivals. Die hat letztes Wochenende in Berlin stattgefunden. Ich habe Robert gefragt, ob er uns einmal ein Update in Sachen Festivals und Live-Geschäft geben kann. Moin, Robert.
Guten Morgen, grüß dich.
Ich hoffe, du hast dich einigermaßen erholt von dem Wochenende. Wir hatten das im Vorgespräch kurz besprochen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ihr konntet die Messe gerade noch so durchführen, ne? Ihr habt gerade noch Glück gehabt, oder?
Ja, also es war wirklich diese Anspannung, die davor geherrscht hat, war der absolute Wahnsinn. Weil natürlich ging bei uns halt die Woche dann halt schon ganz viele Anrufe ein. Findet es denn überhaupt statt? Bei uns ist alles schon dicht und alle Clubs sind zu und alle Veranstaltungen sind zu. Und da muss man wirklich ganz ruhig sein und sich mal mit seinem Hygiene- und Sicherheitsberater unterhalten. Und der sagte dann so, nein, wir haben das richtig gemacht. Wir sind schon halt anderthalb Wochen vorher, haben wir angekündigt, wir gehen auf 2G+, haben vor der Halle sogar noch ein kleines Testzentrum eingerichtet. Aber trotzdem, also ich bin wirklich überglücklich, dass wir das jetzt nach 2 Verschiebungen und ja, 2 Jahre Vorbereitungszeit, auf Weiher, endlich geschafft haben, die ganze Festivalwelt da zusammenzubringen.
Ja, Wahnsinn. Also du bist zufrieden.
Ja, total. Also ich bin auch zufrieden, halt, wie viele Leute da waren, weil man konnte sich gar nicht vorstellen unter den Bedingungen, wer kommt denn da jetzt alles, ne? Oder wie sieht es aus mit dem Fachpublikum? Haben wir nun Leute da, die auf Goodiebags Jagd sind oder sind das wirklich die Festivalveranstalter? Und man kriegt ja halt eine Menge Feedback von den Ausstellern, von den Speakern. Und da waren wirklich halt viele dabei. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich aufs Badge geschaut habe, in welchem Festival bist du denn? Und hat einfach Spaß gemacht, die alle wiederzusehen.
Wie viele Besucherinnen und Besucher sind gekommen? Also kannst du das einmal so einordnen? Und auch wie viele Aussteller waren da, dass man mal so einen Überblick kriegt?
Also wir hatten so knapp über 200 Aussteller. Wow. Es war halt super schade. Also 5 konnten nicht kommen. 2 davon waren sogar in Quarantäne. Und wir haben dann halt sogar für die Aussteller, die haben angerufen und gesagt, hey, schickt uns ganz schnell eure Visitenkarten. Wir stellen euch noch einen kleinen Tisch hin, sodass ihr doch wirklich irgendwie da seid. Ne?
Ja.
Und von den Besuchern war es wirklich so, wir hatten am Freitag 1400 Besucher. Also der Tag war sehr stark. Und am Samstag, wenn wir jetzt mal die Besucher, die wiedergekommen sind, halt wegnehmen, waren es dann nochmal neue 600 neue. Da waren halt auch ganz viele Free Open Airs halt dabei, die verständlicherweise Freitag arbeiten müssen, ne? Und halt ihr Festival mehr als Hobby so betreiben. Die waren dann Samstag da. Ich fand aber trotzdem Samstag inhaltlich noch viel stärker, weil wir da dieses Panel hatten mit Stephen Resper von Burning Man und dann haben wir noch eine Zuschaltung halt zu Rainbow Gao aus China gemacht. Holger Hübner war ja zu Gast in dem Panel und das Abschlusspanel war sowieso, ich hätte am liebsten noch eine Stunde überziehen können, wo Daniel Schneider gesprochen hat, der sozusagen der erste Festivalveranstalter, der im Bundestag eingezogen ist und mit Eule, also das war super spannend.
Okay. Wie oft habt ihr euren Plan verändern müssen in den letzten Monaten?
Wir waren ja erst auf 3G sozusagen, ne, und hatten uns die Tagesveranstaltung halt überlegt, dass die Aussteller, ja, dass wir alle halt mit reinnehmen können. Und das kam halt auch sehr gut an. Es gab immer noch die Diskussion halt, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft, wie machen wir das dann halt sozusagen, wenn ein Aussteller sagt, naja, ihr habt ja jetzt die Regeln geändert, ich möchte nicht mehr dran teilnehmen. Aber wo wir halt den Umschwung gemacht haben halt auf 2G+, weil das Feedback halt in der Zeit durchaus positiv. Mhm. Wir hatten es auch nicht kommuniziert, dass wir in der Halle selbst ohne Maske und ohne Abstand aktiv sein können, wenn wir, wir haben gesagt, okay, wir stellen die Leute vor der Wahl. Jeder kann sich natürlich eine Maske zu seinem Schutz halt aufsetzen, das passt halt. Aber es wurde halt auch sehr gut angenommen, weil es natürlich auch die Qualität dadurch der Veranstaltung einfach gesteigert hat, dass man auch ganz normal in Anführungsstrichen umgehen konnte. Wir hatten dann sogar nochmal am Samstag eine Veränderung und sind aber gut hinbekommen. Also sie besagt ja, okay, es dürfen nur noch 1000 Leute dann zeitgleich halt da drinne sein. Und in dem Arena Club zur Aftershow-Party waren es dann halt nur noch 250. Hat aber alles gut hingehauen. Ich muss so sagen, vielleicht hatten auch einige Leute ein bisschen Respekt halt davor, abends noch wegzugehen unter diesen Bedingungen. Und wir mussten jetzt niemand an der Tür abweisen. Insofern waren wir echt gut aufgestellt. Und dann glaube ich auch noch das große Ding, alle haben sich dran gewöhnt, also wirklich vom ersten Aufbautag, von der ersten Stunde bis Sonntag alle Leute ständig immer durchzutesten, halt vor der Arena. Also ist ja nicht mal ein Lieferant halt reingekommen. Das war schon wichtig halt, also um diesen Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten.
Ja, was für ein Aufwand, ey. Die Veranstaltung an sich war aber auch so teilweise hybrid, oder wie habt ihr die dann durchgeführt?
Ja, genau. Wir hatten ja gemerkt letztes Jahr bei der digitalen Ausgabe im November, das hat auf jeden Fall Potenzial. Und wir brauchen halt diese ganzen Aufnahmen halt auch on demand. Also du hast ja jetzt noch die Möglichkeit, hier ein Streaming-Ticket zu kaufen und kannst es noch bis Ende des Jahres halt anschauen. Alle drei Bühnen. Und klar, es waren halt auch viele, viele Anfragen, hey, ich habe mir ein Ticket gekauft für euch und kann jetzt aber doch nicht fahren. Dann haben wir denen gesagt, pass auf, du kriegst einfach ein Streaming-Ticket und kannst dich dann in alle drei Bühnen halt einschalten. Ist natürlich halt auch ein Riesenaufwand, aber ich muss auch sagen, da haben wir links und rechts halt auch sehr gute Unterstützung bekommen von Movideo, die halt die Kameras halt da geführt haben, oder auch VMS, die mit Tix4Gigs die Übertragung abgesichert haben. Das war schon klasse. Also, dass man wirklich sagen kann, hey, wir haben jetzt dieses Programm und das gibt's auch noch ganz lange online. Also, wir werden's, geplant ist wirklich, dass wir vielleicht daraus sogar einen Podcast machen nächstes Jahr. Und weil wir haben nämlich natürlich die Video- und Audiospuren getrennt aufgenommen. Also vielleicht, also vielleicht kann man einiges noch ein bisschen bearbeiten und dann immer halt lauschen. Ja.
Ja, cool. Aber das mit dem, also dass es quasi on demand noch mit dem Streaming-Ticket funktioniert, ist eigentlich nochmal so eine ganz gute Wertschöpfung dann im Nachhinein. Also das finde ich cool.
Ja, genau, weil du hast nicht die Möglichkeit, du kannst ja auch nicht 8 Stunden nonstop Programm anschauen. Nee. Das funktioniert einfach nicht. Ne?
Ja.
Und wir hatten es ja im letzten Jahr gemerkt, dass halt immer wieder, war mal am Wochenende, Sonntag oder so, und dann gingen die Zahlen halt wieder hoch. Das ist schon super, wenn man halt die Möglichkeit hat, sich das immer wieder anzuschauen.
Ja, super. Du hattest aber auch erzählt, ihr hattet wie war das, am Eingang Kopfhörer verteilt, glaube ich, ne? Dass man sich auf die Panels sozusagen draufschalten konnte. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Wie war das?
Ja, das ist eine Zusammenarbeit mit Headphone Revolution. Ja. Und bei denen war das so, wir haben uns gedacht, okay, so eine Halle mit drei Bühnen, mit ganz vielen Aussteller da drin, das hat dann natürlich auch einen ziemlichen Lautstärkepegel. Und es gibt natürlich immer Speaker, die sich aufregen darüber, oh, die Monitorbox funktioniert nicht. Dann hast du 20 vor der Bühne sitzen, die anderen hören nichts mehr. Und da war die Idee, hey, wir haben ja diese Silent Disco Kopfhörer und mit denen kann man ja ganz, ganz viel machen. Also gab es halt drei Kanäle, drei Bühnen und du konntest dich halt, egal wo du warst, konntest du dich halt, ja, einseppen halt in das Ganze. Ne? Und das haben viele genutzt. Also es saßen einige in der Lounge, haben so das Programmheft gelesen und haben sich dann jeweils in Bühne 1 oder wo auch immer halt eingeklickt. Und es waren natürlich auch Panels dabei, die unglaublich voll waren, wie großes Thema Personal, Personalmangel. Und da standen die Leute halt noch weit entfernt mit den Kopfhörern und haben zugehört.
Spannend. Jetzt können wir schon auf die Themen ein. Du bist jetzt natürlich perfekt. Klar, du warst jetzt nicht in allen Panels von vorne bis hinten dabei. Was sind so die großen Themen jetzt? Du sagtest schon Personalmangel. Was sind noch so die großen Themen, über die jetzt viel diskutiert wurde? Natürlich vielleicht mal Corona einmal kurz nach hinten geschoben.
Ja, sehr gerne Corona nach hinten geschoben. Thema, was ich oft hatte, Dekoration der Bühnen, Material. Also wir haben ja natürlich das Material in Einrichtungen, ob es Holz ist, Aluminium, überall steigt. Und deswegen sind natürlich diese mit Liebe gebauten Festivals, die haben da halt echt ein Problem. Also auch wenn es Schrauben sind, alles wird halt ziemlich teuer. Und darüber wurde diskutiert, es wurde auch sehr viel halt über die Kreislaufwirtschaft diskutiert. Ja. Also dass man zum Beispiel, wie kann man Material halt wiederverwenden, einlagern. Wir hatten da ganz gute Beispiele, also zum Beispiel Messen machen ja einen unglaublichen Müll. Ne? Ja. Da hatten wir auch halt auch so ein kleines Programm sozusagen der Müllvermeidung, also wie wir diese ganze Messe aufgebaut haben. Aber einige Sachen werden natürlich auch wiederverwendet werden. Zum Beispiel so eine kleine Wegweiser, die wir dann gebaut hatten dafür, ne? Die kann man halt immer wieder nehmen. Mhm. Aber das war halt so, das, also Dekoration, Materialmangel, das habe ich gemerkt halt und mit so einem Thema Stage Crew, das waren so die ganz großen Dinge.
Interessant, also Materialmangel und Personalmangel. Es mangelt. Keine gute Voraussetzung eigentlich, ne? Das ist ja sehr essentiell.
Ja, aber auf der anderen Seite halt, also man muss halt auch positive Sachen sagen, das ist halt, ja, also zum Thema Digitalisierung, ne? Da erleben wir im Moment halt einen riesigen Schwung. Wir gucken natürlich auf Länder wie Belgien und Holland und da ist es halt so, dass Cashless-Systeme komplett normal sind. Die Bezahlung halt mit Karten oder selbst hybride Sachen, dass du mit deinem Armband bezahlen kannst oder mit deiner Karte. Und diesen Fall wollten wir auch spielen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo eine Messe Cashless war, aber das haben wir auch gemacht. Also das haben wir umgesetzt bei der Future Festivals und es kam ganz gut an. Also natürlich gab es erstmal viele Fragen, wo muss ich denn jetzt zur Aufladestation, wie mache ich das? Aber die Partner haben das alles sehr gut erklärt und somit war die ganze der ganze Veranstaltung cashless, auch die Abendveranstaltung.
Das heißt aber, diese Armbänder, die man hat, da geht es ja nicht nur auch darum, glaube ich, einfach zu bezahlen, sondern es geht teilweise auch darum, noch weitere Inhalte zu speichern. Ne? Also ich glaube zum Beispiel auch, was so diese Hygienekonzepte angeht. Ne?
Genau, ja. Also wir hatten natürlich, du kannst darauf auch einen Impfstatus speichern. Wir wussten ganz genau, wie viele Leute in der Halle waren, also wie viel reingekommen sind, wie viel rausgegangen sind beim Auschecken. Da kommen wirklich sehr viele Gewerke, werden da zusammengezogen. Also hätten wir am Eingang halt eine große Traverse aufgebaut, wo wir die Leute durchgeklickert hätten und am Ende halt auch wieder am Ausgang. Das ist ja ein riesiger Aufwand. Und da merkt man halt schon, was so ein kleiner Chip am Arm halt kann.
Ja. Ihr habt auch einen Innovation Award vergeben, habe ich gesehen. Das ging, glaube ich, genau an dann einen Hersteller von solchen Bändern,
ja,
oder?
Ja, genau. Event Token aus der Schweiz, die sich halt auch im Thema Blockchain halt beschäftigen, um das halt noch mehr zu vereinfachen. Auf der anderen Seite hatten sich ganz viele nachhaltige in Unternehmen beworben, wie Missoir, dann war Finizio, die Komposttoiletten. Also das war schon stark. Also wir hatten, glaube ich, 15 Bewerber und die Gäste konnten dann halt alle über die App abstimmen, wer ihr Favorit ist. Und die Event-Token hat dann somit knapp, ich glaube, um die 20% haben die gewonnen.
Okay. Aber dieses Thema Nachhaltigkeit, du hast es eben kurz gestriffen, ist ja sicherlich auch, also es wird immer stärker im Bewusstsein der Menschen und in Kombination natürlich mit einer Verknappung von Materialien wird es ja noch wichtiger eigentlich. Wie ist da so der Blick der Branche auf das Thema?
Also Thema Nachhaltigkeit ist so erstmal, wie kommen wir denn nächstes Jahr erstmal klar mit diesem Budget, was wir haben für ein Festival? Ne? Bei vielen ist es so, dass die sich halt sagen, hey, werden wir jetzt unser ganzes Geld dafür opfern, dass wir halt riesen Testzentren aufbauen Oder können wir in das Thema Nachhaltigkeit noch mehr reingehen? Also ich glaube, eine ganz große Zukunft sehe ich halt bei der Kreislaufwirtschaft, also der Wiederverwendung halt von Materialien, einlagern, neu aufbauen. Und auch wenn du jetzt eine große Bühne hast und du hast die Plane, die damit halt gestaltet wird, solche Sachen halt alles also wieder zu verwenden. Und ich glaube, ich hatte es auch bei unserem letzten Interview gesagt, dass man weg von der Chemietoilette geht in Richtung Komposttoilette. Die ist zwar teurer, die kostet anstatt 30, sagen wir mal so 90 Euro, aber wird dann halt auch komplett betreut die ganze Zeit, ne, und sauber gehalten. Und du weißt halt auch jetzt durch Finizio ist es ja auch möglich, dass halt diese Kacker, diese Festivalkacker wieder auf deutschen Äckern landet. Also, ich glaube auch schon, dass der Wunsch halt bei allen wirklich durch die Bank da ist, halt Nachhaltigkeit halt durchzusetzen. Auch sogar beim Touring hat man auch das Thema auf der Bühne. Wie kann man nachhaltig die ganze Tour gestalten? Also der Wunsch ist da, aber ich glaube, das finanzielle Problem, das wird halt auch immer noch im Vordergrund stehen. Deswegen bin ich selber gespannt, wie sich im nächsten Jahr die Festivalveranstalter entscheiden, wo sie hingehen.
Das ist total spannend. Da können wir kurz gleich nochmal weiter drauf eingehen. Wie ist denn jetzt so, wenn du dir das so anguckst, die Leute, die da rumliefen, die großen, kleinen Festivalmacherinnen und Macher, wie ist die Stimmung? Also sind alle sehr gefrustet, sind alle dann doch irgendwie motiviert, nächstes Jahr geht es dann doch wieder weiter, oder kannst du so ein Stimmungsbild abgeben?
Also mein Stimmungsbild war, dass sie sich vor Ort unglaublich wohlgefühlt haben. Die haben sich einfach nur gefreut, sich halt wiederzusehen. Ne? Da waren so Szenen dabei, so, boah, seit 2 Jahren haben wir uns nicht mehr getroffen. Ne? Sonst waren wir auch immer auf Produktion und jetzt hier, lass mal gleich einen Kaffee trinken. Also klar, es wird halt natürlich über die letzten 2 Jahre geredet, wie man dann trotzdem versucht hat, sich irgendwie halt auf die Beine zu halten und nicht irgendwie in einen anderen Job Fuß zu fassen. Aber es wird sehr viel über die Zukunft diskutiert, wie man sich entwickelt, welche Chancen kleine Festivals haben, welche Chancen die ganz Großen haben mit ihren 20, 30 Festivals, die halt zeitgleich im Sommer stattfinden. Ich glaube, man ist doch durchaus positiv, weil man sieht, man hat, alle haben die gleichen Herausforderungen und man macht sich halt auch gegenseitig Mut. Also ich habe jetzt niemanden gesehen, der halt irgendwie mit einem hängenden Kopf da rumspaziert ist und gesagt hat, ist alles blöd, ich gehe wieder nach Hause. Die waren schon sehr lange da.
Okay, du hast es gerade angesprochen, das ist natürlich jetzt auch so für uns oder für die Branche total spannend, einfach zu sehen, wer macht weiter, wer kommt einfach auch gar nicht mehr dann zu dir, zu euch, oder welches Festival gibt es quasi gar nicht mehr. Aktuell, ich gucke da nur so von außen drauf, sieht es aber so aus, dass alle irgendwie versuchen, nächstes Jahr dann doch wieder was zu machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag nur eine Zahl. Wir haben ja recherchiert, wo wir die Festivals eingeladen haben. Dieses Jahr sind über 50 neue Festivals entstanden. Das muss man sich mal vorstellen.
Wahnsinn.
Ja, und das sind alles halt junge Leute, die sich zusammentun und sagen, hey, wir haben ja die Auflage, bis zu 1.000 können wir halt machen, kriegen wir hin. Klar, wenn wir unsere 3 Crews oder 4 Crews zusammennehmen, dann haben wir halt 1.000 Leute halt auf einem Acker, die zusammen feiern wollen. Und davon gab es wirklich ganz viele. Also die sich gesagt haben, ja, gut, mit der Zahl können wir umgehen. Wir müssen hier keine 5.000 Leute einladen. Wir sind halt nicht irgendwie monetär dafür abhängig, dass wir das unbedingt durchziehen wollen. Und meiner Meinung ist, dass sich das im nächsten Jahr noch steigern wird. Ja. Also diese kleinen, selbstgemachten Festivals werden auf jeden Fall Bestand haben, sich noch weiter ausbauen. Du hast ja mit solchen großen Festivals halt ziemlich viel zu tun an Logistik, du musst die Karten halt dafür verkaufen. Du hoffst immer, dass du halt einen bestimmten Peak halt erreichst, um nicht in die roten Zahlen halt zu rutschen. Also, und da ist immer noch mal meine Frage, wie viel nehmen die kleinen Festivals die großen dann halt weg? Also es ist ja auch so, ich habe so das Gefühl, viele Festivals sind ja unglaublich teuer geworden. Aber die Geldbörse der Anfang 20-Jährigen wird nicht unbedingt größer. Also das funktioniert nicht. Und wo du halt vor 10 Jahren war es so ein richtiges Festival-Hopping, dann bist du halt auf 4 Festivals unterwegs und hast deinen Urlaub wahrscheinlich sogar damit verbracht. Jetzt überlegt man sich schon im November, Dezember, wo fahre ich denn nächstes Jahr hin? Ja? Und ich muss ja mit meinem Budget halt auch aushalten. Vielleicht fliege ich sogar nach Kroatien, das ist ja noch ein bisschen günstiger. Da gibt es ja auch neue Festivalformate. Also das wird nicht ganz einfach werden, glaube ich, für die großen Dinger. Und auch noch zu rechtfertigen, ach, wenn du hier bei unserem Festival XY im Mai bist, dann kannst du doch halt nochmal für 150 Euro halt dein nächstes Ticket im August kaufen. Das ist echt schwierig.
Und was glaubst du, diese kleinen Festivals, die jetzt entstehen, und du sagst ja auch, nächstes Jahr gehst du davon aus, dass es sogar noch mehr gibt, was ist so deren Perspektive? Also ist das jetzt in erster Linie so, dass die sagen, ey komm, ey, das sind so Liebhaberdinger, wir haben da Bock drauf. Glaubst du, dass die dann einfach so eine gewisse Zeit existieren und dann hat man vielleicht keinen Bock mehr oder sich wirklich aufbauen?
Ich denke, bei Musikfestival ist das so. Ne? Also einige würden sich herauskristallisieren, cool, hier entsteht wirklich was. Hatten wir auch in der Vergangenheit. Ne? Ich meine, das Wilde Möhre war auch erst so ein Mietpapa-Festival, ist halt auf 8.000 Leute angewachsen. Viel Festival hatte auch einen ganz kleinen Start gehabt. Das Schlüsselthema ist wirklich diese Diversität. Also wir hatten ein Panel, hieß Über dem Tellerrand. Ne? Und du hast ja zurzeit unterschiedlichste Festivals. Festivals ohne Band. Also keine Bands, kein Stress, ist nur eine riesengroße Campingparty. Wups, da waren einfach mal 7.000 Leute. Dann gibt es natürlich auch diese Sober-Festivals, die jetzt entstehen, wo wirklich gesagt wird, kein Alkohol, keine Drogen, wir finden uns hier alle selbst. Petrolets hatte ich letztens gelesen. Ein Festival sozusagen nur für Frauen, die auf Motorrädern halt unterwegs sind. Und da treffen sich irgendwie 1.000 Frauen halt, ne, die zusammen gerne Ausfahrten machen und solche Sachen. Die hatten dann bei uns für ein Festivalgelände angefragt. Solche Festivalformate haben definitiv also Zukunft, weil die halt genau auf eine kleine Zielgruppe zielen, die auch da ist, ne, und die auch bedient werden möchte. Also deshalb glaube ich daran, dass wir bestimmt in der Branche noch die ein oder andere Überraschung erleben werden, was es für eine Festivalformate in Zukunft geben kann.
Abgefahren. Ja, das geht ja immer mehr dann so in die Nischen rein. Ich habe ja früher auch, ich bin auch teilweise hier vor Ort in Melle angefangen, Veranstaltungen zu machen und so weiter. Ich muss gestehen, das frage ich dich jetzt mal so, weil ich stehe da so ein bisschen vor, denkst du, wenn ich jetzt wieder was machen würde, ich hätte gar nicht so richtig den Plan, wie ich anfangen würde. Natürlich weiß ich, wie man es normal macht, so in so einem kleinen Rahmen. Wie schwierig ist das denn jetzt eigentlich gerade, Hygienekonzepte zu erstellen, oder was ist so, was so jetzt gerade so on top kommt, wenn ich mir sage, naja, so ein Tausender-Festival, das mache ich hier auch mal.
Ja, also klar, also ich glaube, das Beste ist, wenn du nicht halt einfach sagst, ich mache jetzt was auf dem Acker, sondern du gehst erstmal zum Amt und fragst halt, ist das denn möglich? Unter welchen Bedingungen? Ne? Also ich bin sowieso ein Fan davon, wenn man etwas vorhat, erstmal mit den Ämtern vor Ort zu reden, wie kommt das an, wie sieht's aus mit der Lärmbelästigung und alles Mögliche. Und klar, am besten ist es natürlich, sich einen Hygienebeauftragten oder jemand, der ein Sicherheitskonzept erstellen kann, an die Seite zu nehmen, weil das macht dann auch ein bisschen Eindruck bei den Ämtern. Also wenn du noch nie halt ein Festival gemacht hast und auf deiner Bewerbung steht oder bei deiner Anmeldung steht vielleicht GbR oder ich habe gerade mal eine UG gegründet oder UG ist noch in Gründung, dann werden sich wahrscheinlich auch einige Ämter sagen, na okay, mal gucken, was das wird. Wenn man aber mit einem dicken Stapel hinkommt, mit einem großen Sicherheitskonzept und was man alles vorhat und wie man die Probleme löst und wie man mit Feuerwehr, Polizei zusammenarbeitet, macht einen ganz anderen Eindruck. Also davon kenne ich viele, die sich super vorbereitet hatten und wo dann nicht mal das Ordnungsamt halt am Wochenende da war, ne? Weil die halt so ein der Austausch vorher schon so gut war, dass die gesagt haben, na, ist doch alles okay, ne? Und wenn ihr nicht so viel Dreck macht, dann gerne wieder.
Ja. Ja, das ist immer interessant. In Melle sind die Sachen ja immer noch mal ein bisschen anders. Das Ordnungsamt war noch nie auf einer Veranstaltung, glaube ich.
Die brauchen halt ihr Wochenende.
So ist es. Von dem her, ich fand es immer ganz spannend. Naja, ich glaube, ich werde mich noch weiterhin zurückhalten, aber also, wie umfangreich ist denn eigentlich so ein Hygienekonzept zu erstellen?
Das kommt ganz drauf an, ne? Also ja. Für die Messe waren es natürlich mehrere Seiten und es musste natürlich immer wieder umgeändert werden. Früher war es so, dass man halt solche Sicherheitshygienekonzepte erst ab 5000 Leute gebraucht hat. Aber es gibt schon sozusagen auch so eine Vordrucke und da kann man sich halt dran orientieren. Also ich weiß, im Sommer hatten wir auch mal Festivals mit 1000 Leuten unterstützt und dann waren das, glaube ich, 10 Seiten war das Hygienekonzept. Naja, da geht es halt wirklich dann nochmal zu schreiben, wie macht man das mit den Abstand, mit den Rückverfolgbarkeit, Cashless verwendet man, wie sind sozusagen diese ganzen Kontakte, ja, aber ich finde es halt wirklich immer richtig gut, wenn man nicht irgendwie so einen Vordruck verwendet, der dann halt im Internet zu finden ist und man macht halt so selber seine Abänderung, sondern das Thema wirklich outsourced und sagt, ey, ich habe da einen Ansprechpartner und der kann dann halt auch einfach mal mit dem Amt reden, wenn es irgendwelche Fragen gibt.
Ja. Jetzt haben wir über die kleinen Festivals gesprochen, vielleicht noch einmal so den Ausblick auf die großen Festivals. Sind ja da auch da, wenn ich das so sehe, sogar auch, glaube ich, mehr geworden. Jetzt überschaubar, aber mehr. Zum Beispiel, ich denke so an Tempelhof Sounds. Wie stehen die so da? Hast du da so einen Einblick? Weil die haben ja sehr große Vorläufe.
Man lässt sich da mal nicht so in die Karten gucken. Was ich ganz stark davon ausgehe, dass halt alle auf volle Kapazität gehen wollen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es beim Ticketverkauf aussieht, ob die wirklich sagen, also nö, wir schalten hier mal 80.000 Tickets frei. Oder ob die sagen so, oh, wir gehen erstmal auf 50%. Also nach 2 Jahren ist es halt wirklich so, dass es klappen muss. Ne? Das fühlt sich auch merkwürdig an, wenn du dann nochmal eine E-Mail als Gast bekommst. Naja, wir würden jetzt gern nochmal halt das Konzert verschieben. Also ich habe das ja selber. Ich habe noch Karten irgendwie in Bonn für Kraftwerk von 2020. Wurde auch schon zweimal verschoben. Und einer der Kraftwerk-Jungs, der lebt ja auch gar nicht mehr. Also weiß gar nicht, was daraus wird. Aber ich denke mal, die ganz großen, ja, dieses Kapazitätsthema ist halt an erster Stelle, ne? Und da werden sich natürlich Gedanken gemacht. Wir hatten ja dieses Jahr auch Pilotprojekte mit dem Pagaya Festival, Nation of Gondwana, da halt wirklich 15.000 Leute reinzubringen. Aber wie sieht's bei 80.000 aus? Schafft man das halt mit Testkapazitäten? Weil das wird uns definitiv im nächsten Jahr beschäftigen. Die werden halt alle vor diesem Festival getestet werden müssen. Also da reicht bestimmt nicht mehr ein Impfnachweis. Daran glaube ich nicht mehr.
Das ist nochmal ein ganz gutes Stichwort. Du sagtest, es sind ja teilweise auch Testkonzepte ausprobiert worden bei den Festivals. Mhm. Hast du da irgendwie so einen Überblick, so ein Fazit? Also wie ist das gelaufen? Also was war gut, was war nicht so gut?
Naja, also beim Pangea-Festival, die haben sich ja am Sonntag halt noch einmal entschuldigt bei ihren Gästen, weil es halt ein bisschen schief gelaufen ist seitens halt vom Testzentrum. Die hatten einfach zu wenig Kapazitäten dafür berechnet. Okay. Auf der anderen Seite bei Nation of Gondwana, die Firma hatten wir übrigens auch vor unserer Halle stehen, da war es halt relativ gut, weil die halt mit sehr viel Personal angerückt sind, ein riesiges Testzentrum aufgebaut hatten und halt auch dieses Logistikthema durchgegangen sind. Was ich halt spannend finde, wer bezahlt letztendlich diese Rechnung dafür? Also ich kann mir das nicht bei der Fusion, die haben ja selbst eigene Labore eingerichtet, damit sie halt diese ganzen Tests machen konnten. Das ist natürlich der Wahnsinn. Also kommt dafür halt der Bund dann auf mit einer Förderung, aber bei den 1000 Festivals, die wir im Sommer haben, Musikfestivals nur, das ist ja eine riesige Rechnung. Also ja, genau. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Aber also Fazit war auf jeden Fall, es ist möglich, aber es gibt noch viel, viel Bedarf, was man halt verbessern kann. Ne? Und ich glaube, eins davon ist, jedes Festival sollte halt in Zukunft auch in diesem Richtung Cashless gehen. Weil sich ganz viel ablichten lässt auf diesem Band und extrem schnell auch reagiert werden kann.
Okay. Ja, das sind nochmal sehr spannende Einblicke. Es ist ja ein unglaublicher Arbeitsaufwand, Planungsaufwand und wie du schon sagst, Kostenfaktor. Wie soll man das stemmen? Das stimmt schon.
Ja. Na Alex, ich glaube, diese Festivalbranche, die sind ja auch ein bisschen verrückt. Ne? Die sagen ja so, wir ziehen es jetzt trotzdem durch. Also egal, nächstes Jahr, wir probieren es einfach. Also nur die wenigsten sind ja, die sagen so, ach Festivals, ich habe jetzt nicht mehr so eine Lust da drauf. Es geht ja wirklich, viele verbinden ja Festival auch mit Urlaub. Ne? Du hast das ganze Jahr deinen Alltag und weißt ganz genau, diese eine Woche mit deinen 7 Freunden bist du einfach weg aus der ganz normalen Welt. Und diese Momente will sich eigentlich keiner nehmen lassen. Deswegen leben auch so viele dafür, für das Thema Festivals.
Ja, ich bin echt gespannt, was da noch kommt und wie es so weitergeht. Aber es ist zumindest super spannend zu hören, was du gerade gesagt hast. Im Grunde genommen, alle sind irgendwie noch da, alle schauen voran, nach vorne. Es gibt sogar viele kleinere Festivals, die neu entstanden sind. Finde ich echt nochmal super interessant zu hören, weil ich glaube, zum Mitte 2020 hätte das vielleicht keiner so erwartet, ne?
Nee. Also da war halt eher so, dass dieser Konkurrenzkampf halt extrem zugenommen hatte, ne? Also im Thema Marketing und so und wie setze ich nochmal einen drauf und wie erreiche ich halt noch mehr Leute? Vielleicht mache ich nochmal ein Festival. dieser kleine Größenwahn, der ist aber nicht mehr da.
Okay. Ey, cool, vielen Dank für diese Einblicke. Ich weiß nicht, haben wir was vergessen? Gibt es noch ein wichtiges Thema, das
also ich wollte noch ganz kurz sagen, Datum nächstes Jahr steht fest.
Ja.
Wieder letztes Novemberwochenende für die Future of Festivals. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, was wir bekommen, wie wir diese Veranstaltung verändern können. Vielleicht, also da kommen ganz verrückte Ideen halt. So, mach doch mal irgendwie ein Campingareal und verlost 10 Tickets. Ich möchte mal da schlafen. Ich möchte es mal ausprobieren. Ne?
Ja.
Oder jemand anders hatte uns gesagt, naja, es gibt halt diese Kids-Areas halt auf Festivals. Wieso gibt es denn nicht halt bei euch? Ne? Also, dass man halt natürlich auch zusammen als Eltern da hinkommen kann und dann sind die Kinder beschäftigt, werden betreut. Und es sind ja dann sozusagen auch Aussteller, die halt vielleicht beim Lollapalooza oder bei der Fusion genau diesen, also sind ja auch Dienstleister. Ne?
Ja, richtig.
Also viele interessante Ideen, die schon gekommen sind und da würde es mich freuen, wenn die Hörer von dem Podcast halt uns auch ein bisschen was schicken, ja.
Ja, das wäre gut. Ich kann auch nochmal überlegen, ob ich gute Ideen noch habe, aber ich finde das total krass, also was da schon alles so, was ihr jetzt gemacht habt, was du jetzt schon wieder sagst für nächstes Jahr, Wahnsinn, in welcher Form, in welcher Größe sich das so abspielt, gedankenmäßig.
Wahnsinn. Ja, doch.
Gibt's schon Tickets? Kann man schon Tickets für nächstes Jahr kaufen?
Na, bald, ja. Also okay. Wir haben jetzt erstmal noch diese Streaming-Ticket online, wo das geht jetzt bis Ende des Jahres. Und wir basteln sozusagen im Hintergrund halt da dran, okay, wie sehen denn die Tickets für nächstes Jahr aus? Ganz wichtig für uns ist, wir werden bei diesem Preis von 30 Euro halt bleiben. Also wir wollen keine Konferenz werden mit, ja, Ticket kostet 300, 400 Euro und wir kriegen ja nur die oberste Elite. Das soll schon für alle halt zugänglich werden. Ja. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir zum Thema Aftershow-Partys halt mal reden, weil dieses Gelände ist so toll. Man kann da so einzige Areale noch mit dazu nehmen da in Kreuzberg, was sich alles so abspielt an der Spree. Mal schauen, vielleicht haben auch Clubs mit uns Lust zusammenzuarbeiten an so einem Art Wochenendkonzept. Aber zum Glück haben wir noch etwas Zeit.
So ist es. Ihr müsst ja jetzt erstmal durchschnaufen. Und dann gucken wir alle, wie es weitergeht. Vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Ich denke, das hat uns alle nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, wo wir gerade stehen und wo es hingeht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke.
Und mach's gut. Ciao.
Bis bald, ciao.
Wenn ihr mehr von Robert erfahren möchtet, dann empfehle ich euch gern, wie eingangs ja auch schon erwähnt, die Folge 66 vom Redfield Podcast. Nächste Woche geht's wie gewohnt am Sonntag um 9 Uhr weiter. Das war ja jetzt einmal ein kleiner, dann auch eher aktueller Einschub anlässlich der Future of Festivals Messe. Wir finden eigentlich, dass das ganz gut passte in diesem Format, auch hin und wieder sehr aktuell, die Dinge aus der Musik und in diesem Fall ja auch Eventbranche zu beleuchten. Ich hoffe, das geht euch auch so und interessiert euch auch genauso. Gebt da gern mal Feedback auf all unseren Kanälen ab. Zum Abschluss wie immer ein Dank an unsere Podcastpartner Ticketmaster und Antelope Audio. Denkt gerne an diese, wenn es um Ticketing bzw. Audio-Equipment geht. Habt noch ein paar schöne Tage. Wir hören uns nächsten Sonntag hoffentlich wieder. Ciao, ciao.